Wir wollen heute eine ergänzende oder andere Weihnachtsgeschichte uns anschauen. Ihr habt es auf der Einladung, so ihr eine bekommen habt, gesehen. Da stand drauf: Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes erschien. Das ist ein Zitat aus Titus, Kapitel 3, der vierte Vers. Ich möchte uns den gerade nochmal vorlesen, wie er insgesamt heißt. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns errettet durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung, und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus über uns, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. So, das ist der ganze Satz. Paulus, der hat manchmal längere Sätze gemacht und dann ist es immer schwierig, da nur so einen Teil rauszunehmen. Trotzdem wollen wir jetzt uns nur über einen Teil tatsächlich in der Hauptsache Gedanken machen. Ich habe das Ganze geschafft, mit drei Punkten irgendwie zu fassen. Zum einen, Gottes Freundlichkeit und Menschenliebe ist eine Person, die erschienen ist. Das zweite wäre, Gottes Freundlichkeit und Menschenliebe zeigt oder offenbart sich in seinem Handeln, eben als Retter. Entschuldigung. Und das Dritte wäre, Gottes Freundlichkeit und Menschenliebe ist beständig. Sie wird uns tragen bis ins ewige Leben hinein. Gehen wir zu Punkt 1. Gottes Freundlichkeit und Menschenliebe ist eine Person. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes ist eine Person. Sie ist erschienen, sie ist real geworden. Das heißt, sie ist Mensch geworden, hat Gestalt angenommen, ist nicht unbemerkt geblieben. Und das ist genau das, was wir vorher gelesen haben im Lukas Kapitel 2, als Jesus Christus geboren wurde, in diese Welt hineingekommen ist. Es ist aber nicht nur die Geschichte einer Geburt, sondern es ist die Geschichte der Geburt schlechthin, der Geburt des Sohnes der Maria und des Sohnes Gottes. Es ist die Geschichte der Geburt des Sohnes der Maria und des Sohnes Gottes. Maria, sie wurde schwanger vom Heiligen Geist, so lesen wir in Matthäus 1, Vers 20b. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist gezeugt. Und wie das zuging, das wissen wir nicht, es ist ein Geheimnis Gottes, aber ich glaube, da dürfen wir dem, der Himmel und Erde geschaffen hat, der das Weltall erschaffen hat, dem dürfen wir zutrauen, dass ihm nichts unmöglich ist. Außerdem können wir, wenn wir das Leben Jesu betrachten, sehen und feststellen, was er tat, wie er ist. Kein anderer tat, was er getan hat, kein anderer tut, was er tut. Er, der Sohn, er ist tatsächlich Sohn Gottes und Sohn der Menschen, Menschensohn und Gottessohn zugleich. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Und er zeigt mit und in seinem Leben die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Das heißt, sie ist erschienen, sie ist real geworden, sie ist Mensch geworden, sie ist greifbar geworden, aber sie ist auch als eben in einer Person die Göttlichkeit greifbar geworden. Sie findet ihren Höhepunkt dann am Ende, als dieser Jesus Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz auf Golgatha gestorben ist um deinetwillen und meinetwillen. Und das müssen wir bitte beachten. Jesu Geburt und Jesu Tod, wir erinnern uns an beides zu verschiedenen Zeitpunkten, aber sie gehören zusammen. So wie jedes Baby, das geboren wird und heranwächst und beurteilt wird, so konnte man damals auch Jesus beurteilen. Er konnte beurteilt werden. Und wenn man sein Leben angeschaut hat, hat man feststellen können, er war wahrer, er war ganzer, er war vollkommener Mensch. Er hatte Gefühle, er hatte Hunger, er hatte Schmerzen. All das, was wir kennen, all das, was wir haben, hat er auch gehabt. Und er war wahrer, ganzer, vollkommener Gott. Jeder von euch hat sicher schon mal gehört, vielleicht auch selbst erlebt, wenn du ein Neugeborenes hast und du kommst zu Besuch, zu der Verwandtschaft oder zu Bekannten, was passiert dann? Dann gehen die Kommentare los. Ja, wem sieht er denn jetzt ähnlich? Ganz der Vater, ganz die Mutter, je nachdem. Ich möchte euch so ein bisschen zum Schmunzeln, aber doch auch ernst ein Lied vorlesen von Manfred Siebald, der ein sehr wortspielerischer christlicher Liedermacher ist. Und da heißt ein Lied, die Ohren hat er von mir. Die Ohren hat er von mir, die Augen hat er von dir, die Stirn kommt haargenau auf deines Vaters Stirn heraus, die Füße sehen ganz wie die von meinem Vater aus. Das Schmunzeln hat er von dir, das Gähnen hat er von mir, verweist auf meinen Bruder nicht sein Muskelspiel bereits? Und wenn er schweigt, gleicht er dem Onkel mütterlicherseits? Das Singen lernt er von dir, das Spielen lernt er von mir. Und das, was ich nie schaffte, hat er sicher bald erreicht. Und das, wovon du auch nur träumtest, meistert er ganz leicht. Und dann mündet es in den Refrain, der zwischen den Versen jetzt auch schon immer wieder gekommen ist. Und doch ist er ganz er. Und um das richtig zu verstehen, mühen wir uns sicher noch gemeinsam viele Jahre ab. Wir sind erst dann am Ziel, wenn wir einander endlich sehen, wie Gott wohl jeden von uns meinte, als er uns das Leben gab. Ein Lied über irdische Kinder. Und in dem Fall drückt er sehr schön aus, was in Christus vereint ist. Mensch und Gott, Maria und Gott, Maria und Heiliger Geist. Bei Jesus war es genau so. Er war Mensch, und er war wahrer Gott vereint in einem Körper, in einer Person. Aber nicht nur teilweise die Ohren von der Maria, den Mund von Gott oder wie auch immer man das aufteilen möchte. Er war ganz Mensch und er war ganz Gott. Und deshalb kann er auch die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes sein und genannt werden, weil er ganz Gott war. Er ist erschienen, vollkommen, wahr und ganz, ohne Abstriche an seiner Göttlichkeit. Diese Menschenliebe und Freundlichkeit Gottes findet sich nicht nur in Jesus Christus aus Bethlehem als eine seiner Eigenschaften wieder, sondern diese Menschlichkeit und Freundlichkeit zeigt sich im Handeln Gottes durch Jesus Christus in seinem ganzen Leben. Denn dieses Kind, das da in einer Höhle vor Bethlehem geboren worden ist, dieses Kind, das da in einer Futterkrippe strampelt und vor sich hin brabbelt, dieses Kind, zu dessen Geburt Engelschöre aufmarschieren und die Nacht der Hirten erleuchten, dieses Kind ist tatsächlich auch unser Retter, auch mein Retter, persönlich mein Retter. Und er will persönlich dein Retter sein. Und das führt uns eigentlich schon zum zweiten Punkt. Gottes Freundlichkeit und Menschenliebe zeigt sich in seinem Handeln, eben in seinem Rettungshandeln. Es ist interessant, dass Paulus hier ihn in Titus 3, ihn, als er schreibt, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien. Er nennt ihn unseren Retter. Wenn dieses Kind als Retter bezeichnet wird, dann können wir doch daraus schließen, dass jemand Rettung braucht, oder? Sonst brauchen wir ja keinen Retter. Und tatsächlich, wenn wir weiterlesen, in Vers 5 im zweiten Teil. Da werden wir errettet durch Moment. Ja, ich lese den Vers 5. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Diesen Einschub habe ich weggelassen und werde ihn auch weglassen. Ich habe ihn jetzt einmal gelesen, dass ihr ihn gehört habt. Aber diesen Einschub, der ist sehr wichtig, aber der ist heute Abend nicht so wichtig. Okay? Also. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Das heißt, er ist ein Retter, der nicht nur den Namen Retter hat, weil sein Name Rettung bedeutet, sondern er ist ein Retter, der auch wirklich rettet, der retten will und der auch heute noch rettet, der damals gerettet hat und der auch heute noch rettet. Der Schreiber dieses Briefes, eben der Paulus, er weiß, von was er und auch andere gerettet wurden. Und das ist so ein bisschen das Nüchterne an der Weihnachtsgeschichte, so ein bisschen das, mit dem wir uns vielleicht nicht so gern beschäftigen. Wir schauen uns ja gern kleine Babys an, die so in weichen Polstern liegen oder die man auch mal so auf den Arm nehmen kann und ein bisschen schaukeln kann. Und wenn sie dann noch ein bisschen lächeln oder vielleicht schlafen, dann macht uns das glücklich. Aber dieser Begriff, diese Bedeutung, dass er ein Retter ist, dass er kommt, um zu retten, das ist etwas sehr Nüchternes. Das zeigt nämlich, dass wir einen Retter brauchen und dass wir gerettet werden müssen. Und vor was wir gerettet werden müssen, das macht Paulus auch klar. Und er stellt sich selbst da auch mit hinein. Er sagt nicht, ich bin besser. Und ich möchte das auch nicht tun. Und ich glaube, keiner sollte da anfangen und drüber nachdenken, wie viel besser er ist. Paulus schreibt uns ab Vers 3. Denn auch wir, wie gesagt, er schließt sich mit ein. Er schließt seine anderen Leute, die mit dabei waren, mit ein. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre. In die Irre, auf falschem Weg. Das heißt, wenn du in die Irre gehst und auf einem falschen Weg bist, dann kommst du auch auf dem falschen Ziel an, an dem falschen Ziel an. Dienten mannigfaltigen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Und das ist jetzt eben das Nüchterne, das, was nicht so schön ist. Das ist ein kleiner Auszug unendlicher oder menschlicher Bosheit, die Paulus hier aufführt. Und schon dieser kleine Teil reicht aus, um in die Lage zu kommen, in der Lage zu sein, Rettung zu brauchen. Denn durch diese Dinge können wir vor Gott nicht bestehen. Und das ist unser Problem, weil wir vor Gott Rettung brauchen von unseren Sünden. Um das ganz kurz und vielleicht auch ein bisschen hart zu formulieren: ohne diese Rettung gehst du in die Hölle. Ob du Weihnachten feierst oder nicht, spielt keine Rolle. Ob du schöne, warme, romantische, sentimentale Gefühle hast oder nicht, das spielt keine Rolle. Die Tatsache ist, dass du in die Hölle gehst wegen dieser Vergehen. Und ich möchte wirklich darum bitten, dass jeder Einzelne mal über sein Leben nachdenkt und versucht zu überlegen, ob es Zeiten gab, ob es Momente gab, wo er schon mal böse war, Böses über andere gedacht hat, wo er einfach böse war, wo er seiner Lust nachgegangen ist, wo er das Vergnügen gesucht hat, wo er neidisch war, wo er einen anderen, vielleicht auch seine Bruder oder seine Schwester, da ist es ja oft naheliegend, viel naheliegender noch wie sonst irgendwo, gehasst hat. Schon diese paar Dinge, die reichen aus, um dich und mich völlig unzulässig zu machen, um vor Gott zu bestehen. Und jetzt ist die Frage, erkennst du das? Erkennst du, dass du diese Dinge, von denen Paulus hier geschrieben hat oder schreibt, dass du diese Dinge tust in deinem Leben? Wenn du das erkennst, wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann brauchst du einen Retter. Und dann bist du auf einem guten Weg. Wenn du sagst, nee, bei mir ist alles okay, ich bin immer lieb und brav, dann brauchst du keinen Retter. Und dann kann dich auch niemand retten, eben genau deshalb, weil du keinen Retter brauchst. Gerettet werden können nur die Menschen, die mit Gott über ihre Bosheit übereinstimmen, die mit Gott einer Meinung sind und mit Gott einer Meinung gehen, dass sie neidisch sind, dass sie andere hassen und so weiter, all das, was wir da gelesen haben. Und wenn du sagst, ja, das trifft auf mich zu, so bin ich, dann komm zu Jesus und bitte ihn, dich zu retten. Es ist nicht kompliziert, aber dann wird dieses Kind im Stall Einzug in deinem Leben halten und er wird nicht, dieses Kind im Stall wird nicht das kleine, süße, sanfte, sentimentale Kind bleiben, sondern er wird ein mächtiger Heiland werden in deinem Leben und er will ein mächtiger Heiland werden in deinem Leben, der dich von innen heraus neu macht und verändert, der dich das nächste Mal, wenn du jemand hassen willst, daran erinnert, dass Hass nicht die Lösung ist, dass das Gebot ist, zu lieben, der dich das nächste Mal, wenn du mit jemandem Streit anfangen willst, dich ausbremst und sagt, suche den Frieden, fang nicht Streit an. Er will dich von innen heraus verändern. Und dann gibt er dir die Sicherheit und die Gewährleistung, das, was er uns zusagt in Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, wie viele ihn aber eingeladen haben und sagen, Herr Jesus, ja, ich bin dieser Mensch, ich bin dessen schuldig, rette mich. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Oder das Anrecht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes rettet also. Deshalb kommt ein Retter, der in diese Welt eingeschleust wird, eingeschleust werden muss. Und naja, wenn man es mal so ein bisschen vergleichen will, der denen, die zu ihm gehören, eine neue Identität gibt. Der ihnen eine neue Identität gibt, allen denen, die sich von ihm retten lassen, beziehungsweise die mit ihm übereinstimmen, dass sie Rettung brauchen. So einfach ist das, gar nicht kompliziert. Aber Jesus Christus hat als Sohn Gottes das alles vorbereitet und das alles gemacht. Er hat diesen Weg vom Vaterhaus, vom Himmel herab auf diese Erde gemacht. Er ist Mensch geworden, obwohl er der Schöpfer des Universums ist, hat er sich hier in diese Menschlichkeit einschleusen lassen, um dir und mir eine neue Identität zu geben und uns zu retten. Und damit wollen wir zum dritten Punkt kommen. Die Rettung, sie ist eine Rettung, die nicht einfach nur temporär ist, eine Rettung, die nicht einfach mal für heute gut ist und morgen ist sie dann wieder weg, sondern es ist eine Rettung, die beständig ist. Und das führt uns zu Punkt 3, die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes ist beständig, sie ist andauernd. In 5 haben wir schon gesehen, dass denjenigen, die sich retten lassen, dass sie erneuert werden durch den Heiligen Geist, durch das Bad der Wiedergeburt, durch das Abwaschen ihrer Sünde, das Reinigen und durch die Ausgießung des Geistes. Und in Vers 6 und 7, da macht dieser Text deutlich, dass Gott kein Gott ist, der spärlich gibt, der ärmlich gibt. Ich möchte die Verse lesen. Man müsste eigentlich immer den ganzen Vers lesen, um des Zusammenhanges willen, aber es geht um den Heiligen Geist, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter. Hier wird das nochmal betont, dass er unser Retter ist, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Also, er gibt nicht nur spärlich, er gibt reichlich, er gibt über die Maßen und das, was er gibt, das reicht aus bis zum Ende, sodass die Hoffnung, die er in uns hineinlegt, durchträgt bis in das ewige Leben hinein, dass wir Erben werden des ewigen Lebens, dass wir die Möglichkeit haben, das zu besitzen. Und das ist eine Hoffnung, die niemals enttäuscht werden kann und wird, weil er einfach nie enttäuscht. Und er fügt dem Ganzen noch seine Gnade hinzu, sodass es wirklich nicht etwas ist, wo wir ständig mit dieser Verzweiflung kämpfen. Du musst nicht böse sein, du musst nicht streiten, du musst nicht dies tun, du musst nicht das tun. Oder andersrum formuliert, du musst immer lieb sein, du musst immer brav sein. Weißt du, oder du musst immer in den Gottesdienst gehen, du musst immer dahin gehen, immer das machen und so weiter. Wenn das für dich ein Muss ist, dann hast du den Heiligen Geist nicht in dir, dann hast du das nicht begriffen, was das bedeutet. Es ist einfach so, dass Gottes Geist, wenn er in uns ist, wenn er in dir ist, dass er dich drängt, dahin zu gehen. Das ist kein Muss, das ist deine Freude. Das ist das Normalste auf der Welt. Das wäre wie wenn du, jetzt vielleicht ist für ein oder anderen ein blödes Beispiel, aber wenn du im Fußballverein Mitglied bist, dann ist das wahrscheinlich deshalb, weil du gerne Fußball spielst. Und dann ist es doch nicht so, dass man dich ins Training prügeln muss, oder? Also, wenn du dann jedes Mal gezwungen werden musst, zum Training zu gehen oder zu einem Spiel zu gehen, dann würdest du doch sagen, komm, lass es sein, da stimmt was nicht. Das zeigt, dass das Herz gar nicht dabei ist. Versteht ihr? Und so ist es mit Christus gar nicht anders. Wenn wir uns Christen nennen und sagen, wir haben Christus in uns, dann drängt uns der Geist Gottes, in die Gemeinschaft der Heiligen zu gehen. Und dann ist es keine Last für uns. Dann ist es kein Problem für uns. Dann ist es Freude. Dann ist es schön. Dann ist es Gemeinschaft. Dann geht man gern hin. Das ist die Gnade, die er uns hier noch mit hineinbringt. Dieser Sohn Gottes und Mariens ist also ein Retter, der geboren wird, von dem Jesaja schreibt in Jesaja 9, Vers 5, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Da merken wir, dass viel mehr dahinter steht, wie einfach nur dieses Baby, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Wenn ihr diese Mädchen hier anschaut, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, die würden alle zusammenbrechen unter der Herrschaft, oder? Auch der Johannes würde da nicht aushalten, oder? Würde auch zusammenbrechen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starken Gott, ewig Vater, Friede, Fürst. Das sind Begriffe, das sind Namen, die von Allmacht reden. Und das sind Namen, die durchaus davon reden, dass er in der Lage ist, seine Nachfolger, die er erlöst hat, die er gerettet hat, auch durchzubringen dahin, wohin er sie bringen will. Was er angefangen hat, das wird er auch zu Ende bringen. Er ist gekommen, als ein Kind geboren, das ist Weihnachten. Er ist gestorben als ein Gerechter und auferstanden, das ist Ostern. Er ist aufgefahren zum Himmel und von dort wieder wiederkommen. Wir feiern Himmelfahrt und das denken wir noch. Aber der Tag wird kommen, wo Jesus Christus wiederkommt. Und wenn wir jetzt diesen wunderbaren Vers in Johannes 3, Vers 17 haben, denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, nicht in diese Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Dann wird das nächste Kommen des Herrn Jesus ein Kommen sein, wo er nicht kommen wird als Retter, wo er nicht kommen wird als Baby, wo er kommen wird als einer, den du fürchten musst. Als einer, vor dem du wirklich Angst haben musst, wenn du nicht diese Rettung erfahren und angenommen hast. Er wird wiederkommen und seine Nachfolger zu sich nehmen. Und durch seine Rettung, durch seine Erlösung, darf ich persönlich einer sein, darf ich einer sein und möchte dich bitten, an Christi Stelle, wirklich an Christi Stelle, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dieses Weihnachtsfest nicht vorbeigehen, sondern nutze die Chance. Lass dich versöhnen mit Gott, mit diesem lebendigen Gott, der dich retten will, der dein Retter werden will, der in dein Leben hineingeboren werden will. Amen. Wir möchten noch ein Lied miteinander singen und stehen dazu auf. Das Lied unter der Nummer 154, Freude, große Freude, leuchtet durch die Nacht. Bevor wir dieses Lied singen, möchte ich aber noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du als Sohn des lebendigen Gottes und als Sohn der Maria in diese Welt gekommen bist, dass wir uns daran erfreuen dürfen und feiern dürfen, dass dein Geburtstag ist und wir 2000 Jahre zurückdenken dürfen, an dich denken dürfen. Und Herr Jesus, schenk du Gnade, dass dieses Gedenken nicht nur in einem Geschenkerausch und Taumel sich vollzieht, sondern dass auch etwas von dieser Ernsthaftigkeit und von dieser Tiefe deiner Geburt in unser Leben tritt und wir erkennen, wer du wahrhaftig bist. Darum bitte ich dich im Namen Jesu Christi. Amen.